Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer, einen guten Tag. Bis zum Jahr 2060 wird sich das Plastikmüllaufkommen weltweit verdreifachen, wenn wir mit Kunststoffen weiter so umgehen wie bisher. Damit das nicht passiert, verhandeln derzeit die Regierungen dieser Welt im kanadischen Ottawa die Grundlagen für ein künftiges UN-Antiplastikmüllabkommen. Zielkonflikt: den ganzen Lebenszyklus der Kunststoffe anschauen oder nur den Plastikmüll besser einsammeln und mehr recyceln. Wie es um die Verhandlungen steht, dazu gleich ein Interview mit Carla Wichmann vom Bündnis Exit Plastic, die Plastikflut eindämmen. Wir schauen außerdem auf Deregulierung und Abschottung, wie die EU den Landwirten entgegenkommt. Wir schauen auf einen Kostenvergleich zwischen dem eigenen Auto und dem öffentlichen Personennahverkehr. Eine Studie des Finanzwissenschaftlerforums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft kommt zu dem Schluss, die Öffis sind konkurrenzlos billiger. Es geht um Totholz und Sand statt Rasen, Rosen, Tannen. Wir schauen, wie Kleingärten für die Artenvielfalt beitragen. Und im Verbrauchertick hat die Stiftung Warentest auf Balkonkraftwerke geschaut. In Brüssel kommen heute die Landwirtschaftsminister der EU zur Sitzung des Agrar- und Fischereirates zusammen. Dabei wird es erneut um die Lage der Bäuerinnen und Bauern gehen. Im Durchschnitt haben diese in Deutschland in den letzten 2 Jahren hohe Unternehmensgewinne eingefahren, aber das sind eben Durchschnittswerte. Und zuvor gab es ja auch schlechte Jahre. Thomas Spickhofen fasst zusammen, wo die Europäische Union den Landwirten zuletzt bereits entgegengekommen ist.
Im Eilverfahren hat das Europäische Parlament in der vergangenen Woche den Erleichterungen für die Landwirte zugestimmt. Sie sind nun zum Beispiel nicht mehr gezwungen, 4% ihrer Fläche als Brachland liegen zu lassen, damit die Böden sich erholen können. Freiwillig können sie das natürlich weiterhin tun, dann gibt es die entsprechenden Prämien. Auch die Vorgabe, sich an bestimmte Fruchtfolgen zu halten, muss bei extremem Wetter nicht mehr eingehalten werden. Und kleine Höfe, das heißt solche mit weniger als 10 Hektar Land, müssen nicht mehr mit Kontrollen und Strafen rechnen, wenn sie gegen Auflagen verstoßen. Das betrifft nach Angaben der EU immerhin fast 2/3 aller Höfe. Außerdem erhebt die EU wieder Zölle auf die Einfuhr zahlreicher landwirtschaftlicher Produkte aus der Ukraine, wenn sie eine bestimmte Menge überschreiten. Betroffen davon sind vor allem Eier, Geflügel und Zucker, nicht allerdings Weizen. Für die Rückkehr der Zölle, die zu Beginn des Ukraine-Krieges ausgesetzt wurden, um dem Land zu helfen, hatten zuletzt vor allem die osteuropäischen Bauern gekämpft, allen voran die polnischen. Schon zu Beginn des Jahres hatte die Kommission ein Vorhaben zurückgezogen, mit dem der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft zurückgefahren werden sollte. Die Grünen im Europaparlament, auch die Deutschen, haben in der vergangenen Woche übrigens gegen die jüngsten Erleichterungen für die Bäuerinnen und Bauern gestimmt. Sie finden, dass mit dieser Rücknahme von Verpflichtungen wesentliche Teile des sogenannten Green Deals der EU-Kommission aus den vergangenen Jahren wieder abgeräumt werden. Die Lockerungen müssen jetzt noch in nationales Recht umgesetzt werden. Und in Deutschland wird das zuständige Landwirtschaftsministerium von einem grünen Politiker geführt, Cem Özdemir.
Thomas Spickhofen blickt auf den EU-Agrarrat, der heute in Brüssel tagt. Wenn sich Bus und Bahn verspäten, reagieren wir oft sehr empfindlich. Wenn wir im Stau auf der Autobahn stehen, sind wir oft gelassener. Und grundsätzlich bietet das eigene Auto mehr Flexibilität, so wie auf dem Land, da ist es oft unersetzlich. Aber auch wirklich preisgünstig. Eine neue Studie räumt mit Vorurteilen auf. Benjamin Hammer mit Einzelheiten.
Autofahren muss endlich teurer werden. So sieht das Matthias Runkel vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, einer Denkfabrik aus Berlin.
Wenn man die angesprochenen externen Kosten des Autos den Autofahrern verursachergerecht anlasten würden, kämen mit Sicherheit noch mal einige mehr auf die Idee, vom Auto in die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen.
Externe Kosten. Damit sind Schäden gemeint, die der Autoverkehr verursacht, die aber häufig nicht direkt von den Autofahrern gezahlt werden. Dabei geht es etwa um Unfälle, Lärm- oder Klimaschäden. Kosten in Höhe von etwa 100 Milliarden Euro würden diese externen Faktoren pro Jahr verursachen, allein in Deutschland. Das sei 21 Mal mehr als beim ÖPNV. So steht es in einer neuen Studie der Denkfabrik. Die Hauptaussage: Wenn die wahren Kosten des Autoverkehrs berücksichtigt werden, erscheinen Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr deutlich lohnenswerter.
Was die Studie im Kern zeigt, ist, dass Investitionen in den ÖPNV deutlich mehr bringen als die Kosten.
Mehr ÖPNV, weniger Autos. Das bedeutet weniger Schäden bzw. externe Kosten durch den Autoverkehr. Wenn 10% des Verkehrs in Deutschland vom Auto auf den ÖPNV verlagert werden, so die Studie, könnten jährlich 19 Milliarden Euro eingespart werden und zusätzlich 5,8 Millionen Tonnen CO2. Hier kommt noch einmal Matthias Runkel vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft.
Die Bundesregierung hat das Ziel, die Fahrgastzahlen bis 2030 zu verdoppeln. Das ist ein extrem wichtiger Baustein für den Klimaschutz im Verkehr. Und das wird natürlich erstmal Milliarden jedes Jahr kosten, um den ÖPNV so auszubauen, dass er das überhaupt leisten kann. Auf der anderen Seite spart man aber an mehreren Stellen sehr viel mehr Geld wieder ein.
Die Studie wurde vom Bündnis Klimaallianz in Auftrag gegeben, dem etwa 150 Organisationen angehören, wie etwa der Verkehrsclub Deutschland oder die Caritas. Jonas Becker ist Referent bei der Klimaallianz. Auch er fürchtet, dass wegen der angespannten Lage im Bundeshaushalt dringend benötigte Investitionen in den ÖPNV ausbleiben.
Das wäre fatal und bedeutet indirekt, dass wir uns als Gesellschaft andere Dinge schlicht nicht leisten können und einsparen müssen. Jedes Jahr geben wir über 100 Milliarden Euro für die Schäden durch den Autoverkehr aus. Und das Absurde ist, dass parallel der ÖPNV in Deutschland das Angebot eigentlich wegbricht, weil Investitionen gekürzt oder nicht gemacht und priorisiert werden. Das kann eigentlich nicht die Politik wollen. Und wir müssen dahin kommen, dass die gesellschaftlichen Kosten durch das Auto getragen werden. Das heißt, ein Verursacherprinzip einzuführen, welches aber bisher in Deutschland kaum präsent ist.
Auch der Referent der Klimaallianz findet also, dass Autofahren noch zu günstig ist. Das sieht man beim Autoverein ADAC naturgemäß anders. Der ÖPNV müsse besser werden, heißt es vom ADAC. Aber der Pkw-Verkehr decke rund 80% der Verkehrsleistung in Deutschland ab und sei für die Mobilität der Menschen sehr relevant. Das gehöre zur Beurteilung der Situation dazu. Übrigens, Menschen mit weniger Geld tragen laut der Klimaallianz einen besonders großen Teil der externen Kosten des Autoverkehrs. Zum Beispiel, weil sie mit ihrer Gesundheit zahlen.
Untere Einkommensgruppen wohnen häufiger an lauten und stark frequentierten Verkehrsachsen, da die Wohnungen günstiger sind. Und dadurch sind sie gesundheitlichen Risiken stärker ausgesetzt als zum Beispiel Spitzenverdiener.
Und das, sagt Jonas Becker von der Klimaallianz, obwohl Menschen mit weniger Geld im Schnitt geringere Strecken pendeln und weniger CO2 verursachen.
Benjamin Hammer berichtete. Und noch eine Meldung dazu. Die Zustimmung zur Elektromobilität in Deutschland ist gesunken. Nur noch 17% sagten in einer aktuellen Allensbach-Umfrage, dass bei ihrem nächsten Autokauf ein Stromer in Betracht komme. Das ist der dritte Rückgang in Folge. Noch 2021 waren es 24%. Und diese Ergebnisse entstanden im Auftrag der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, AKTEC. Es gäbe erhebliche Akzeptanzprobleme, sagte Renate Köcher von Allensbach. Wichtigste Kritikpunkte sind dabei die Kosten, Sorge um zu geringe Reichweite und Zweifel daran, dass Elektroautos wirklich umweltfreundlicher seien. Und die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, AKTEC, plädiert in diesem Zusammenhang für viel mehr Information und Aufklärung. Kennen Sie diese Bilder von den riesigen Plastikstrudeln in bestimmten Teilen der Ozeane? Die sind noch klein im Vergleich zu dem, mit dem wir in der Zukunft rechnen müssen. Bis zum Jahr 2060 würde sich das Plastikmüllaufkommen verdreifachen, wenn wir Kunststoffe weiter so nutzen wie bisher. Damit das nicht passiert, verhandeln derzeit die Regierungen dieser Welt im kanadischen Ottawa die Grundlagen für ein künftiges UN-Antiplastikmüllabkommen. Hinzu kommt, dass Kunststoffproduktion bisher nur mit einem sehr hohen Verbrauch von Erdgas und Erdöl einhergeht, also ein echter Klimakiller ist. Carla Spichmann beobachtet als Vertreterin des Bündnisses Exit Plastic die Konferenz. Zum Bündnis gehören auch der BUND, Greenpeace und die Initiative Zero Waste. Ich fragte sie heute Vormittag, ob der bisher vorliegende Abkommenstext die Forderung, die Plastikflut einzudämmen, wirklich einhalten würde.
Ja, es gibt tatsächlich viel Text, der aktuell vorliegt und in dem es noch ganz viele unterschiedliche Optionen gibt. Also ganz viele Klammersetzungen, wo verschiedene Formulierungsvorschläge praktisch aufgeführt sind, die zum Teil auch sehr auseinanderdriften.
Wo driftet es besonders auseinander?
Naja, also ein großer Knackpunkt ist, soll die Plastikproduktion selbst reduziert werden oder soll es ein Abkommen sein, das sich auf das Ende des Lebenszykluses von Plastik, also auf den Plastikmüll reduziert. Und da sind die Länder sehr unterschiedlicher Ansicht und das heißt, dass es noch unklar, wie das am Ende ausgehen wird.
Da wäre ja ein Stichwort, erstens mal gar nicht Müll in die Landschaft verteilen, besser einsammeln. Und das zweite Option wäre mehr recyceln. Warum reicht Ihnen das nicht?
Das reicht nicht, weil die Plastikkrise sich nicht einzig in dem Müll in der Natur manifestiert am Ende. Vielleicht kann man da mit einem ganz guten Beispiel arbeiten. Also stellen Sie sich eine überlaufende Badewanne vor. Das Erste, was Sie machen, ist nicht anzufangen abzuschöpfen das Wasser, sondern als Erstes dreht man den Hahn ab. Das heißt, wir müssen als Erstes dafür sorgen, dass weniger produziert wird, weil es ist nicht nur eine Verdreifachung der Müllmenge in der Natur bis 2060, sondern aktuelle Prognosen gehen auch von einer Verdreifachung der Plastikproduktion selbst aus.
Jetzt ist die Frage, würde es dann auf Verbote hinauslaufen und welche wären das?
Ja, sicher wären da auch Verbote mit bei. Also es ginge im ersten Schritt darum, die Produktion selbst zu begrenzen und dann gäbe es auch Verbote auf Produktebene, also für Produkte, die nicht notwendig sind. Ein Beispiel sind da die Verpackung. Also die kann man viele Verpackungen kann man super ersetzen durch Mehrweglösungen. Weshalb wir auch sehr für Mehrweg, für den Ausbau von Mehrwegsystemen plädieren.
Wie verlaufen da die Fronten? Also wer folgt eher Ihrer Position? Sie sagen, wir müssen insgesamt die Plastikflut eindämmen, das heißt auch bestimmte Produkte verbieten, auf Mehrweg setzen. Und es gibt die andere Fraktion, die sagt, nein, wir können das mit dem Plastik handeln, auch wir können bei der Produktion so weitermachen, denn wir werden bessere Recyclingmethoden entwickeln, also lasst uns die Menge nicht begrenzen.
Ja, es gibt die Gruppe der gleichgesinnten Staaten, also das ist keine offizielle Liste an Staaten, aber da gehören die erdölfördernden Staaten dazu, also beispielsweise Saudi-Arabien, Iran, Irak, Oman, Russland, Kasachstan. Und die möchten ein Abkommen, das sich auf Plastikmüll beschränkt. Und dann gibt es aber auch noch andere, also eine große Gruppe anderer Staaten. Dazu gehören lateinamerikanische Staaten wie Uruguay, die Schweiz, Norwegen, viele afrikanische Staaten wie Ruanda, die ein progressiveres Abkommen befürworten und eben auch die Plastikproduktion adressieren möchten, aber eben auch die Chemikalienproblematik, die an die Plastikkrise gekoppelt ist.
Die Chemikalienproblematik heißt?
Das heißt, dass in Plastik werden sehr viele Chemikalien eingesetzt, die zum Teil gesundheits- und umweltgefährdend sind. Und diese Chemikalien gilt es aus Plastikprodukten und auch Plastikgrundstoffen, also den Plastikmaterialien, aus denen dann Produkte erstellt werden. Es gilt, diese Chemikalien daraus zu entfernen, dass die da gar nicht mehr eingesetzt werden.
Nun gehört ja Deutschland im weltweiten Ranking auch zu den wichtigsten Chemiestandorten, beziehungsweise die großen Chemiekonzerne, die Deutschen, die sind ja auch in anderen Ländern tätig. Wie positionieren die sich denn?
Vielleicht ist ganz interessant eine Beobachtung, die wir gemacht haben bei den Verhandlungen. Also es gibt eine sehr starke Präsenz von Lobbyistinnen aus der Chemieindustrie und aus der Öl- und Gasindustrie. Und zwar ist tatsächlich die Zahl der Lobbyistinnen vor Ort größer als die der Repräsentantinnen der EU-Delegation. Das heißt, wir haben natürlich von der Seite der fossilen Industrie haben wir einen großen Druck auf die Verhandlerinnen.
Würden die deutschen Chemiekonzerne Ihrem Eindruck nach eine Politik mit unterstützen, die die Produktion als solche auch einschränkt?
Ich denke, das können die Chemieunternehmen am besten selber beantworten. Und natürlich ist es nicht im Interesse der Basiskunststoffhersteller, die Produktion zu beschränken. Also Plastik ist einfach ein Absatzmarkt für Öl und Gas.
Es geht in Ottawa auch ganz viel um Angel- und Fischereiausrüstung. Warum?
Eine große Problematik sind beispielsweise die Geisternetze. Das sind Netze aus der Fischerei, die verloren gegangen sind oder die zum Teil auch absichtlich ins Meer entsorgt werden, damit man beispielsweise an Land nicht für die Entsorgung aufkommen müssen. Und die stellen natürlich eine ganz große Gefahr für die Meeresorganismen dar.
Wo steht Deutschland? Denn wir haben ja im Vergleich wenig Plastikmüll in der Natur. Können wir uns auf die Schulter klopfen?
Ich denke, auch in Deutschland haben wir noch zu viel Plastikmüll in der Natur. Und vor allen Dingen haben wir einen enormen Plastikverbrauch, beispielsweise auch an Verpackungen. Es landet auch noch viel zu viel Müll in der Restmülltonne, was auch nicht recycelt wird. Und auch von dem, was im Recycling landet, wird ja nicht am Ende alles wieder zu neuem recycelten Plastik.
Das heißt, wir können besser werden?
Ja, wir können in jedem Fall besser werden und wir müssen besser werden und wir müssen eben auch am Anfang der Wertschöpfungskette ansetzen, also an der Produktion, weil wir uns nicht aus der Plastikkrise raus recyceln können.
Und dieses Interview mit Carla Wichmann von Exit Plastic finden Sie nachher auch in der DLF Audiothek. Rund 90.000 Kleingärten gibt es in Deutschland. Sie dienen von Gesetzes wegen vor allem der Selbstversorgung mit Obst und Gemüse und sie bieten ein riesiges Potenzial, die Biodiversität zu fördern. Dazu haben die Bundesverbände der Deutschen Schreberjugend und der Kleingartenvereine Deutschlands ein Projekt gestartet und Daniela Siebert hat sich die Tipps der Fachleute angehört.
Mehr Platz für Pflanzen und Tiere steht weit oben auf der Empfehlungsliste. Denn in vielen Kleingartenanlagen ist unnötig viel Fläche versiegelt. Für Wege, Lauben und Terrassen. Das bedeutet verlorenen Lebensraum, so Thomas Kleinwort, Berater im Bundesverband der Kleingartenvereine.
Wenn wir Flächenversiegelung betrachten, muss man die Hauptwege als erstes angehen. Gemeinschaftsflächen, da ist das größte Potenzial, also gepflastert, betoniert, asphaltiert schlimmstenfalls. Seitenwege im Garten können durch Mulch oder Lehmkies oder andere Dinge hergestellt werden.
Auch die sortenarme Bepflanzung mit Monokulturen, womöglich noch außereuropäische, ist für die Artenvielfalt nicht gut, betont Kleinwort.
Nehmen wir als Beispiel kanadische Goldrute, sehr hübsch. Es gehen unheimlich viele Insekten drauf. Dummerweise wächst sie so stark, dass sie alles andere in Grund und Boden wächst. Das ist eine Pflanze, die wir zum Beispiel nicht haben wollen.
Kleinwortsziel?
Dass wir die einheimischen Tiere stützen, die dem Ökosystem angepasst leben können. Wenn man einen Teil des Rasens einfach umwidmet, Gänseblümchen, den Löwenzahn auch mal gewähren lässt, mal hier mäht, mal da mäht, dann ist auch ein Rasen völlig in Ordnung.
Auch kleine Flächen mit ungewaschenem Sand sind übrigens artenfreundlich. Viele Insekten graben sich dort Höhlen und legen ihre Larven hier ab. Spielsand für Kinder eignet sich dafür nicht. Zugunsten der Artenvielfalt muss sich aber auch in vielen Köpfen noch viel ändern. Beispiel Brennnessel. Sie bietet vielen Schmetterlingsarten die perfekte Kinderstube für Eier und Raupen. Doch viele Gartenbesitzer sehen sie als Unkraut, das entfernt werden sollte. Projektkoordinatorin Eva Voß.
Man kann die Konflikte dadurch auch lösen, dass man am Eingang der Parzelle stehen hat. Ja, hier ist ein naturnaher Garten oder ich bin eine Raupenfressecke oder sowas, dass man das sozusagen kenntlich macht, was das bedeutet.
All solche Informationen wollen die beiden Verbände in den nächsten 3 Projektjahren unter Kleingärtnern streuen. Mit dabei sind auch viele Vorreiter auf diesem Gebiet, so etwa Tobias Bode. Er hat seine Parzelle in München in der Kleingartenanlage NW18, die schon für ihre vielen Blüten und ihre Vogelfreundlichkeit ausgezeichnet wurde. Bode empfiehlt etliche Pflanzen, die quasi automatisch weitere Arten nach sich ziehen. Angefangen mit Löwenzahn.
An die 70 Wildbienenarten gehen da dran. Das schafft keine Blumenmischung aus dem Baumarkt.
Glockenblumen und Muscatella-Salbei gehören ebenfalls zu seinen Favoriten, um Wildbienen anzulocken. Außerdem hat Tobias Bode in seinem Kleingarten einen sogenannten Käferkeller angelegt. Feucht und schattig unter einem Walnussbaum. Seine Bauanleitung?
Der wird einfach 40 cm ausgegraben. Es darf auch gerne tiefer sein. Und der wird dann einfach mit verschiedenen Holzarten gefüllt. Und möglichst viele Hohlräume müssen entstehen. Große Hölzer, kleine Hölzer, verwittert, Frischholz. Je mehr verschiedene Holzarten und Varianten man hat, desto mehr Käfer kann man auch unterstützen.
Denn ein Viertel unserer heimischen Käfer seien in ihrer Entwicklung auf Totholz angewiesen.
Wir hoffen damit, verschiedene Laufkäfer zu unterstützen, die uns dann nämlich auch helfen, weil die beispielsweise Schneckeneier fressen, beim naturnahen Anbau von Obst und Gemüse.
Auch Corinna Hölzel vom BUND hat Tricks auf Lager, wie man zielgerichtet Schädlinge los wird, ganz ohne Chemiekeule, die oft andere unerwünschte Schäden verursacht.
Es gibt für jedes gärtnerische Problem auch eine Lösung im nicht-chemischen Bereich. Also es gibt Pflanzen wie zum Beispiel Tagetes oder auch Ringelblumen, die sondern Duftstoffe aus, die bestimmte Schadinsekten vertreiben.
Zum Beispiel Drahtwürmer aus Beeten mit Kartoffeln oder Karotten. Bei Insekten helfe in vielen Fällen noch einfach Geduld, denn viele Schädlinge, etwa Blattläuse, lockten über kurz oder lang ihre natürlichen Gegenspieler an. Beispiel:
Blattläuse auf Rosen ist in erster Linie ein ästhetisches Problem. Wenn ich eine Weile warte, prinzipiell ist es nur eine Frage der Zeit, weil dann kommen die Schwebfliege und der Marienkäfer und die Larven fressen hunderte von Blattläusen am Tag.
Geduld heißt hier aber auch ein paar Wochen warten und nicht bloß 3 Tage. Dabei rät Corinna Hölzel sogar von biologischen Pestizidvarianten ab, wie zum Beispiel Teebaumöl.
Das ist eben nicht so selektiv, dass es nur zum Beispiel den Buchsbaumzünsler oder nur das Schadinsekt tötet, sondern eben auch andere Schmetterlingsraupen.
Viele Alternativen hat der BUND übrigens in einer Broschüre gebündelt, Titel »Wie gärtnere ich naturnah?«
Daniela Siebert berichtete und weitere Tipps gibt es im Netz unter kleingärten-biologische-vielfalt.de.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Balkonsolaranlagen sind derzeit der Renner. Die Stiftung Warentest hat sich vor allem die Stromerzeugung und die Stabilität dieser kleinen Solaranlagen angeschaut. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Viel braucht es nicht, um eine einfache Solaranlage auf dem Balkon zu installieren. 2 Photovoltaikmodule mit einer Gesamtfläche von rund 4 Quadratmetern, eine Steckdose und es wird auch noch ein Wechselrichter benötigt, der den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom verwandelt. Die von der Stiftung Warentest untersuchten 8 Balkonsolaranlagen kosten zwischen rund 500 und 900 Euro. Und die gute Nachricht vorweg, sie können tatsächlich ordentlich Strom liefern, so Warentester Dirk Lorenz.
Die von uns untersuchten Solarpanel erzeugen, wenn die Sonne schön scheint, im Sommer 600 Watt und mehr. Und die muss ich aber erstmal verbrauchen. Also die meisten Geräte, die ich zu Hause habe, brauchen ja gar nicht so viel Strom, also ein Kühlschrank 20 Watt.
Denn eines sollten Nutzer vorab wissen, da Batteriespeicher für Balkonsolaranlagen derzeit nicht wirtschaftlich sind, kommt der auf dem Balkon erzeugte Strom dem Nutzer nur dann selbst zugute, wenn er direkt verbraucht wird. Sonst wird er kostenlos in das örtliche Netz eingespeist. Nach der Sonne ausgerichtet erreichten alle Testmodelle eine gute Stromerzeugung. Doch je mehr Schatten oder auch beispielsweise Laub oder Schnee die Solarmodule verdecken, desto geringer die Stromausbeute.
Wenn ich ein Viertel abgedunkelt habe, hat das Solarmodul nicht mal die Hälfte noch an Energie geliefert. Ansonsten ist es natürlich wichtig, welche Ausrichtung ich zur Sonne habe und welchen Anstellwinkel. So übers Jahr gesehen sind so 30 bis 40 Grad zur Waagerechten der ideale Winkel, um am meisten Energieausbeute zu haben.
Wasserdicht und hagelsicher waren sämtliche Solaranlagen. Doch kann zu viel Druckbelastung beispielsweise bei Sturm und Schnee bei eher liegenden Solarpanelen auf dem Dach auch zum Bruch der Module führen. In der Untersuchung passierte das 3-mal. Und ein bestimmter Wechselrichter, das Modell HM800 des Herstellers Heumals, welches gleich in 3 Anlagen integriert war, fiel durch. Durch die Umwandlung des Gleichstroms kann es hier zu elektromagnetischen Störungen kommen. Dirk Lorenz.
Das erzeugt natürlich Frequenzen und das kann meine eigenen Geräte zu Hause stören, aber auch Funkverkehr außerhalb meiner Wohnung.
Die zuständige Bundesnetzagentur hat den betroffenen Wechselrichter nun vorläufig vom Markt genommen. Er müsste somit gegen ein anderes Modell ohne Störfaktor getauscht werden. Kosten rund 100 Euro. Die einzige gute Gesamtbewertung erhielt das Modell EPP Solar für rund 500 Euro. Diese günstige Solaranlage ist allerdings ein Auslaufmodell. Auf dem 2. Platz landete das Balkonkraftwerk des Herstellers Absar für 880 Euro. Warentester Dirk Lorenz geht davon aus, dass Balkonsolaranlagen künftig günstiger zu haben sein werden. Doch entscheidend sei stets ein guter Sonnenstandort und auch das eigene Verhalten beim Stromverbrauch. Sein Fazit:
Wenn ich hauptsächlich zu Hause bin, wenn die Anlage viel Strom erzeugt und den auch verbrauche, dann lohnt sich das auf alle Fälle. Wenn die Wohnung, wenn die Sonne scheint, immer leer steht und kein Stromverbrauch vorliegt, dann rechnet sich das nicht. Das bedeutet, ich verschenke den Strom, aber ich tue ja auch was für unseren guten Strommix für die Zukunft.
Für den Klimaschutz ist die Anlage somit auch in diesem Fall ein Gewinn.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Einzelheiten über den Beginn des ersten Reichsbürgerprozesses in Stuttgart erfahren Sie ab 12:10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.